Wir sind immer noch im 5. Buch Mose, wenn ich richtig gezählt habe, das letzte Mal. Heute geht es um das Kapitel 32. Das ist ein sehr langes Kapitel, 52, nach dieser Erzählung 52 Verse. Ich war bisher unschlüssig, ob ich es komplett vorlese oder nicht. Ich möchte aber, bevor ich es vorlese, muss ich ins Kapitel 31 gehen und dort die letzten Verse lesen. Da, Mose spricht ja zum Volk, im Auftrag Gottes, hat das Gesetz dargelegt, hat auch Josua zuvor eingesetzt als seinen Nachfolger. Und dann sagt er Folgendes. Versammelt um mich, das ist Vers 28, Kapitel 31, Vers 28. Versammelt um mich alle Ältesten eurer Stämme und alle eure Listenführer, damit ich ihnen diesen Text vortrage. Ihm ist zuvor nämlich ein Lied eingegeben worden von Gott. Das ist das Hauptstück von 32. Also, damit ich ihnen diesen Text vortragen und Himmel und Erde gegen sie als Zeugen anrufen kann. Also ich möchte ihnen etwas sagen, damit es nicht später heißt, jemand sagen könnte, das habe ich nicht gewusst. Und dann sagt er weiter, denn ich weiß, er ist gewiss, er hat es gesehen. Ich weiß, nach meinem Tod werdet ihr ins Verderben laufen und von dem Weg abweichen, den ich euch vorgeschrieben habe. Dann, in künftigen Tagen, wird euch die Not begegnen, weil ihr tut, was in den Augen des Herrn böse ist und weil ihr ihn durch euer Machwerk erzürnt. Darum, Kapitel 32 im Wesentlichen, damit sie als Zeugen fungieren, damit es niedergeschrieben wird, damit es klar ist, zum einen, was werden wird, wer Gott ist, wer sie sind, aber auch, dass Mose schon, natürlich in dem Fall auch Gott, weiß, was werden wird. Erinnert ein bisschen an die Andacht von vorhin. Gott wusste ja, was geschehen würde. Und er wusste es auch, bevor er überhaupt die Schöpfung begann, wusste er ja schon, was geschehen würde. Und dennoch schuf er sie. Und so wusste er auch, dass die Kinder Israel nach dem Tod Mose falsche Wege gehen würden. Ein Achan lebte zu dieser Zeit schon, später, der dann von den Gebannten genommen hat, unter Josua. Es war schon bekannt. Es war jetzt keine Überraschung. Wir können Gott nicht überraschen. Und Gott weiß auch, dass wir falsche Wege gegangen sind und vielleicht noch oder sicherlich auch gehen werden. Wir können ihn nicht überraschen. Aber wir sollen wissen, dass er es weiß und dass er dennoch das tut für uns, was er tut. Und dass er dennoch getan hat, dass er dennoch ans Kreuz gegangen ist, obwohl er wusste, was all das kam, was kommen würde. Und das gilt nicht nur für die Israeliten zur mosaischen Zeit, nicht nur für die Könige, sondern auch für uns. Ich glaube, ich lese es vor. Zumindest lese ich das Lied vor, das Mose hat. Und den Rest werde ich dann in der Predigt dann aufgehen lassen. Und Mose trug, und da geht es noch letzter Vers von Kapitel 31, und Mose trug der vollzähligen Versammlung, also auch Achan, ja, der hat es gehört. Und auch anderen, die gesündigt haben, die haben es gehört. Die später sich dann haben verführen lassen von den Moabitern und so weiter. Ne? Die haben es gehört. Das war ja die Generation, die dann eingezogen ist ins Land. Das muss uns klar sein. Also, Mose trug der vollzähligen Versammlung Israels den Wortlaut dieses Liedes vor, ohne irgendetwas auszulassen. Hört zu, ihr Himmel, ich will reden, die Erde lausche meinen Worten. Meine Lehre wird strömen wie Regen, meine Botschaft wird fallen wie Tau. Wie Regentropfen auf das Gras und wie Tauperlen auf die Pflanzen. Ich will den Namen des Herrn verkünden. Preist die Größe unseres Gottes. Er heißt der Fels. Kommt uns das bekannt vor? Er heißt der Fels. Vollkommen ist, was er tut, denn alle seine Wege sind recht. Er ist ein unbeirrbarer, treuer Gott. Er ist gerecht und gerade. Ein falsches, verdrehtes Geschlecht fiel von ihm ab. Verkrüppelte, die nicht mehr seine Söhne sind. Ist das euer Dank an den Herrn, du dummes, verblendetes Volk? Ist er nicht dein Vater, dein Schöpfer? Hat er dich nicht geformt und hingestellt? Denk an die Tage der Vergangenheit, lerne aus den Jahren der Geschichte. Frage deinen Vater, er wird es dir erzählen. Frage die Alten, sie werden es dir sagen. Als der Höchste die Völker übergab, als er die Menschheit aufteilte, legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Götter fest. Der Herr nahm sich sein Volk als Anteil, Jakob als sein Erbland. Er fand ihn in der Steppe, in der Wüste, wo wildes Getier heult. Er hüllte ihn ein, gab ihn auf ihn Acht und hütete ihn wie sein Augenstern, wie der Adler, der sein Nest beschützt und über seine Jungen schwebt, der seine Schwingen ausbreitet, ein Junges ergreift und es flügelschlagend davonträgt. Der Herr allein hat Jakob geleitet. Kein fremder Gott stand ihm zur Seite. Er führte ihn auf die Berge des Landes. Er nährte ihn mit den Früchten des Feldes. Er stillte ihn mit Wein aus dem Felsen und mit Öl aus Felsspalten. Mit Butter von Kühen, Milch von Schafen und Ziegen. Dazu kam Fett von Lämmern, von Widdern aus Baschan und von Ziegenböcken. Dazu Feinmehl aus Weizen. Das Blut der Trauben trankst du gegoren. Und Jakob aß und wurde satt. Jeschurun wurde fett und bockte. Ja, fett und voll und feist bist du geworden. Er stieß den Gott, der ihn geformt hatte, von sich und hielt den Fels für dumm, der ihn gerettet hatte. Sie weckten seine Eifersucht durch Fremde, durch greuliche Wesen reizten sie ihn zum Zorn. Sie opferten Geistern, die keine Gottheiten sind, und Göttern, die sie früher nicht kannten. Neulingen, die erst vor kurzem gekommen waren, von denen ihre Väter sich nicht fürchteten. An den Fels, der dich gezeugt hat, dachtest du nicht mehr. Du vergaßest den Gott, der dich geboren hat. Da sah der Herr, dass er geschmäht wurde von seinen Töchtern und Söhnen, die seinen Zorn erregten. Und er sagte, ich will mein Gesicht von ihnen verbergen und dann sehen, was mit ihnen in Zukunft geschieht. Denn sie sind eine Generation des Aufruhrs, Söhne, in denen Untreue sitzt. Sie haben meine Eifersucht geweckt durch einen Gott, der kein Gott ist, mich zum Zorn gereizt durch ihre Götter aus Luft. So wecke ich ihre Eifersucht durch ein Volk, das kein Volk ist. Durch ein dummes Volk reize ich sie zum Zorn. In meiner Nase ist Feuer entbrannt. Es lodert bis in die unterste Totenwelt, verzehrt die Erde und was auf ihr wächst und schmilzt die Fundamente der Berge. Immer neue Not bürde ich ihnen auf. Ich setze ihnen alle meine Pfeile entgegen. Sie werden ausgemergelt durch den Hunger, verzehrt durch die Pest und die verheerende Seuche. Den Zahn der Raubtiere lasse ich auf sie los. Dazu das Gift dem Staube kriechenden. Auf der Straße raubt das Schwert die Kinder und in den Zimmern der Schrecken. Da stirbt der junge Mann und das Mädchen, der Säugling und der Greis. Ich könnte sagen, sie sollen nicht mehr sein. Kein Mensch soll noch später an sie denken. Müsste ich nicht auch ihren Feind angreifen, der meinen Zorn erregt? Ihre Gegner, die sich nicht täuschen sollen, die nicht sagen sollen, unsere Hand ist erhoben, der Herr hat nichts von allem getan. Doch diesem Volk fehlt es an Rat, ihm mangelt es an Verstand. Wären sie klug, so begriffen sie alles und verstünden, was in Zukunft mit ihnen geschieht. Wie kann ein einziger hinter tausend herjagen und zwei zehntausend die Flucht schlagen, es sei denn, ihr Fels hat sie verkauft. Der Herr hat sie preisgegeben. Doch der Fels unserer Feinde ist nicht wie unser Fels. Das beweisen unsere Feinde. Ihr Weinstock stammt von dem Weinstock Sodoms, vom Todesacker Gomorras. Ihre Trauben sind giftige Trauben und sie tragen bittere Beeren. Ihr Wein ist Schlangengift und Gift von ekligen Ottern. Liegt dies nicht bei mir verborgen, in meiner Vorratskammer versiegelt, bis zum Tage der Strafe und Vergeltung, bis zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird? Doch der Tag ihres Verderbens ist nah und ihr Verhängnis kommt schnell. Ja, der Herr wird seinem Volk Recht geben und mit seinem Diener Mitleid haben. Er wird sehen, jede Hand ist ermüdet. Es gibt nur noch Unterdrückte und Hilflose. Und er wird sagen, wo sind ihre Götter? Wo ist der Fels, bei dem sie Schutz suchten? Die das Fett ihrer Schlachtopfer essen, die den Wein ihrer Trankopfer trinken Die sollen vortreten und euch helfen. Dieser Fels ist ein Schutzdach über euch, wird ein Schutzdach über euch sein. Jetzt seht, ich bin es, nur ich, und kein Gott tritt mir entgegen. Ich bin es, der tötet und lebendig macht. Ich habe verwundet, nur ich werde heilen. Niemand kann retten, wonach meine Hand gegriffen hat. Ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich ewig lebe, habe ich erst die Klinge meines Schwertes geschliffen, um das Recht in meine Hand zu nehmen, dann zwinge ich meinen Gegnern die Strafe auf und denen, die mich hassen, die Vergeltung. Meine Pfeile mache ich trunken von Blut, während mein Schwert sich ins Fleisch frisst, trunken von Blut erschlagen und Gefangener ins Fleisch des höchsten feindlichen Fürsten. Erhebt das Siegesgeschrei, ihr Himmel, zusammen mit ihm, werft euch vor ihm nieder, ihr Götter, denn er erzwingt die Strafe für das Blut seiner Söhne und entsühnt das Land seines Volkes. Das ist bis Vers 44. Lang, und ich denke mal, wenn man nicht, vielleicht auch schwierig zu folgen, aber denke schon, dass es auch sinnvoll ist, das zu lesen. Das hat also Mose vorgetragen, und der Vortext war ja, ich weiß, dass ihr abweichen werdet. Ihr sollt aber nicht sagen können, ihr seid nicht gewarnt worden. Ihr sollt nicht sagen können, dass Gott es nicht schon wusste, was geschehen wird. Und ihr sollt nicht sagen können, dass ihr das nicht gewusst habt, was ihr nicht tun sollt. Und wenn wir das Lied dann so lesen, dann sprich mal nach Vers 6. Da sagt Gott, dankest du also dem Herrn so, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, den du gehörst, der dich gemacht und bereitet hat? Also wisst ihr überhaupt nicht mehr, wer ich bin? Das ist natürlich auch ein Blick in die Zukunft, denn all diese Plagen kamen ja nicht zu Josuas Zeiten. Sondern es ist eine Warnung, ne? Also nicht falsch verstehen, es ist vielleicht zeitlich ein bisschen schwierig, aber dieses Lied gilt eben auch der Zukunft, gilt auch uns. Also ist er nicht dein Vater? Und die Bezeichnung Vater finden wir für Gott, finden wir im Alten Testament wie im Neuen Testament. Immer wieder lesen wir, dass Gott sich als der Vater seines Volkes sieht. Im zweiten Buch Mose, da wird Mose aufgefordert, und du sollst dem Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Also nicht nur mein Sohn, sondern mein erstgeborener Sohn, jemand, der besonderen Rang in meinen Augen zukommt. Du musst ihn besonders achten. Und in Jesaja 63 lesen wir, und du bist doch unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns. Denn Abraham war schon lange gestorben. Und Israel würde uns nicht wiedererkennen. Du aber, o Herr, bist unser Vater und heißest unser Erlöser von Ewigkeit her. Und in Malachi beklagt sich der Herr wiederum. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr, der Herrscher, zu euren Priestern, die meinen Namen verächtlich macht. Die meinen Namen verächtlich macht. Und im Neuen Testament schreibt Paulus als Trostwort und als Ermutigung in Römer 8, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, in welchen wir rufen, aber, lieber Vater. Und auch in Galater schreibt ihr, wenn ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der schreit, aber Vater. Ähnliches lesen wir natürlich auch im Johannesevangelium, Kapitel 1, wo er sagt, welchen aber Aufnahmen gab die Macht, Gottes Kinder zu heißen, also wo er Vater geworden ist. Also Gott ist der Vater und ihm gebührt entsprechend, also er, nicht nur, dass ihm die Ehre gebührt, die einem Vater zusteht, nach der Schrift, es ist vielmehr aber auch die Beziehung. Es ist nicht nur ein übermächtiger, gewaltiger Herr, wie ein Tyrann, ein Herrscher über die Armen, sondern diese Beziehung ist eine andere. Eine Vater-Kind-Beziehung. Klar, ein großer, ein starker, ein mächtiger Vater, wir verstehen längst nicht alles, aber es ist ein Unterschied, ob ich zu meinem Vater aufsehe oder zu jemandem, der nur auf mich aufpassen soll, der aber ein Fremder ist. Und das soll das Volk begreifen, das sollen auch wir begreifen. Und dann verweist er in die Vergangenheit, nächster Vers, denk an die vorigen Tage, frag deinen Vater, frag die Alten, sie werden es dir sagen. Denn wie schnell vergessen wir? Und wie schnell haben sie ja auch vergessen? Wir brauchen ja bloß weiterlesen. Josua, Richterzeit, Samuel, wie schnell haben sie vergessen? Wie schnell sind sie von einer Vater-Kind-Beziehung zu einer Religion abgedriftet? Eine, wo man jetzt so pro forma irgendwas macht, weil man das eben so macht und weil man eben Gott nicht kennt, aber schon irgendwie hofft, dass man doch leben kann. Und Gott sagt, ihr seid aber mein, ihr seid mein Erbteil, ihr seid mein Augapfel. Ich behüte euch auch als solchen. In Sacharja können wir lesen, Gott will ich will in deine Mitte Wohnung nehmen, spricht der Herr. Lesen wir auch zuvor, aber auch jetzt gerade an dieser Stelle, Sacharja 2 ist das. Und an jedem Tage werden sich viele Nationen dem Herrn anschließen. Und sie sollen mein Volk sein und ich will in deiner Mitte Wohnung machen. Also nicht nur die Juden, aber die eben zuerst, aber alle. Gott meint es gut mit seinem Volk. Nicht nur mit dem Volk, das wir heute die Juden nennen, sondern mit seinem ganzen Volk meinte er es gut. Er will bei uns sein, wie ein Vater bei seinen Kindern sein will. Und umso verletzender ist es, wenn wir nicht wollen. Also, er ist wie ein Adler, er speist sie, ne, wir lesen dann Vers 13 im Predigtext, er führt sie über die Höhen der Erde und speist sie mit dem Ertrag der Felder, ließ sie Honig aus dem Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein, Butter von Kühen und Milch, also alles, was sie brauchten, gab er ihnen. Alles, um satt zu werden. Die Fürsorge des Herrn können wir hier nachlesen, dem Volk geht es gut. Dem Volk wird es gut gehen. Deswegen wurde ihnen ja ein Land verheißen, in dem Milch und Honig fließen. Dort, wo man nicht nur sozusagen gerade das zum Überleben reicht, dass man essen kann und nicht stirbt, sondern wo es gut ist. Wo man sagt, hier ist es schön, hier ist im Übermaß da. Wir brauchen keine Sorgen haben. Und dann sehen wir, was die Menschen daraus machen, wenn es ihnen gut geht. Dann lesen wir aber, Jeschurun ward fett und schlug aus. Jeschurun ist ein hebräisches Wort, ich kann nicht hebräisch, ich habe es aber nachgelesen. Das ist ein poetischer Ehrenname eigentlich für das Volk Israel. Das heißt, es kommt von der Redliche oder der Aufrichtige. Nun kann man sich die Frage stellen, ist das jetzt ironisch gemeint? Dann sagen würde aber der feine Herr sozusagen, dem ging es zu gut. Oder war Israel bis dahin noch der Aufrichtige und fiel dann davon ab? Kann man sich überlegen. Jedenfalls, er verwarf den Fels seines Heils, lesen wir. Und wir wissen, wer der Fels des Heils ist. Im 1. Korintherbrief lesen wir, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, für euch nun, die ihr glaubet, er hat Wert. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen, zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Also in beiden Fällen ist es ein Stein. Die Frage ist, was ist er für uns? Stolpern wir darüber? Tun wir uns an ihm weh? Reißen wir uns an ihm? Oder ist es der Stein, der Fels, aus dem Heil kommt? Nun, wie hat Israel nur den Fels verworfen? Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter und durch Gräuel erzürnten sie. Also erstmal durch Götzendienst. Sie haben sich vom wahren Gott abgewandt und haben sich anderen Göttern zugewandt. Das war vielleicht etwas einfacher und bequemer. Vielleicht musste man es da nicht so ernst nehmen. Wir haben heute über Opfer gesprochen. Ein Opfer hat ja nur dann einen Wert, wenn da das Geistliche dahinter steht, also wenn ich es gebe, zum Beispiel wenn meine Sünde mir leid tut und ich ein Sühneopfer geben will oder muss, und ich gebe es nicht nur, damit ich meine Ruhe habe, wie ein Ablassbrief, ein Ablasshandel, und dann habe ich jetzt da was gegeben, ich habe mich freigekauft, sondern ich gebe es als äußeres Zeichen meiner eigenen Reue. Sonst ist es wertlos. Und wenn ich mein Opfer deswegen gebe, damit ich bei anderen gut dastehe, so wie Jesus sagt, die haben ihren Lohn dahin, dann ist es wertlos, dann ist es kein Opfer. Dann habe ich nur mich selber wieder gefüttert. Weil andere sagen, oh, guck mal, wie viel er geben kann. Also, fremde Götter, Götzendienst, da war vielleicht war es ja wirklich einfach. Und wir wissen ja aus etlichen Religionen, da muss man ja nicht echt glauben, da muss man einfach nur diese Rituale erfüllen, ein bisschen Weihrauch verbrennen oder mal eine Ziege schlachten oder Geld geben oder was weiß ich. Und dann sind diese Pseudogötter schon zufrieden. Mehr wird nicht verlangt. Man muss das nicht glauben, man muss auch nicht so denken, man muss sich nicht wandeln im Inneren, sondern man muss einfach nur noch die äußere Form erfüllen. So tun als ob. Das kann einfacher erscheinen. Und durch Gräuel, sie haben also auch böse Dinge getan, neben dem Götzendienst. Den Arm unterdrückt, Hurerei betrieben, was weiß ich, all diese Dinge. Und dann haben sie Gott erzürnt, weil sie von dem gegebenen Weg abgewichen sind. Und auch das müssen wir uns bedenken. Neue Wege, wenn sie kommen, wenn sie aufkommen, sind sie denn gut? Wenn wir Wege gehen sollen, die Gott nicht aufgezeigt hat als Gemeinde, weil dann jemand kommt und sagt, naja, wir müssen aber mit der Zeit gehen, oder das verstehen wir heute anders oder ähnliches, ist das denn gut? Gibt es ein Beispiel in der Bibel, wo neue Wege, die nicht von Alters her schon angekündigt waren, und Jesus war ja kein neuer Weg in dem Sinne, sondern er war von Alters her ja angekündigt, ist das jemals gut gegangen? Nein. Das, was neu ist, was sozusagen die Bibel nicht kennt, ich rede jetzt nicht davon, dass wir Computer haben, natürlich kennt die Bibel keine Computer, das meine ich nicht. Aber Wege, wie wir leben sollen, Wege, wie wir Gott verehren und ihm glauben sollen, wie wir uns ihm zuwenden können, andere Wege als diese, die die Schrift uns nennt, können nicht gut sein. Der Fels, der dich gezeugt hat, den ließest du außer Acht und vergaßest des Gottes, der dich gemacht hat. Und dann kann man auch wieder sagen, wie kann man nur, ne? Aber wir sehen es doch in unserem eigenen Leben. Wir sehen, wie kurzfristig wir denken. Ich habe das schon öfter hier gesagt. Wir sehen, wie in wenigen Jahren die Israeliten abgefallen sind. Aber was geschieht alles in unserem Leben in wenigen Jahren? Wie lange reicht unser Gedächtnis zurück? Wenn du dich bekehrt hast und du bist voll der ersten Liebe und du brennst und dann kommst du in den Alltag und dann lebst du in deinem Alltag und du besuchst die Gemeinde und es ist schön, hoffentlich. Und dann kommst du zurück zur Arbeit und die Ersten lachen dich aus und dann ist ja aber auch so, du willst ein neues Auto haben und ja, dann deine Familie sagt, wenn du dich so und so verhältst, dann brauchst du nicht mehr kommen. Oder ich weiß, ich konstruiere das gerade. Und dann sind diese Umstände größer als dein neues Leben vielleicht. Und dann vergisst du Gott vielleicht. Und zuvor hast du gedacht, wie konnte das Volk Israel angesichts der Wunder und dem Vergeben ihrer Schuld und so weiter, wie konnten sie nur? Ja, wie können wir? Aber wir können auch. Dann lesen wir weiter, der Herr saß, er verwarf sie, weil seine Söhne und Töchter ihn erzürnt haben. Gott lässt sich nicht spotten und lässt sich auch nicht all das gefallen. Er sagt, sie sind Kinder, bei denen keine Treue ist. Sie haben mich zum Eifer gereizt. Es ist erstmal natürlich nicht gut, aber es zeigt auch, wenn Gott zum Eifer gereizt ist, dass ihm an uns liegt. Ihm ist es nicht egal, was wir machen. Er hat nicht gesagt, ich schaffe jetzt die Welt, ich stoße das jetzt an, jetzt macht mal es mir doch, interessiert mich nicht. Er nimmt teil. Und er will, dass wir ihm gehören. Und wenn wir ihn zur Eifersucht reizen, dann hat es seine Folgen. Im Römer Kapitel 10 lesen wir dann eine Parallelstelle. Da lesen wir schon, Mose hat gesagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk war. Das haben wir gerade gelesen. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, welche mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Das sind die Heidenvölker. Und in Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Das heißt, auch wenn er sie verwirft, auch wenn Strafe kommt, er zerstört sie nicht. Er streckt seine Hand weiter aus. Ihr könnt umkehren. Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet. Also wir lesen jetzt hier über den Zorn Gottes. Er will Unglück über sie häufen, feiligen sie, verschießen. Sie sollen vor Hunger verschmachten. Ihnen soll das genommen werden, was sie als selbstverständlich oder als selbstgemacht erachtet haben. Pest soll sie verzehren. Das ist so wie die Gerichtsankündigung aus 5. Mose 28, worüber ich vor einigen Wochen gepredigt habe. Er will die bösen Tiere schicken. All der Friede soll von ihnen genommen werden. Und er will sie nicht vernichten, damit nicht die Feinde sagen, ja, das haben wir gemacht. Gott konnte sie nicht beschützen, sondern wir haben sie aufgerieben. Und dann kommt der Schluss, also was ist der Schluss, aber dann der Ratschluss oder warum das so ist. Das ist ein Volk, in dem aller Rat verloren ist. Sie haben keinen Verstand. Wenn sie weise wären, so würden sie das beherzigen. Sie würden an ihre Zukunft denken. Denn es steht ja alles schon geschrieben. Wenn wir das ins ganz Kleine übertragen, du gehst morgen ist Montag, morgen müssen viele wieder arbeiten, viele auch nicht, aber dann ist der Gottesdienst vorbei, die Predigt ist mehr oder weniger verhallt und du gehst dann deinen Weg, den du sowieso gehen wolltest, und dann stehst du vielleicht vor dem Punkt, wir werden ja in irgendeiner Form sündigen, wahrscheinlich, tue ich das oder tue ich das nicht? Und dann könntest du ja aufschlagen und lesen. Ich weiß, dass ihr sündigen werdet und macht das doch nicht. Aber dann tust du es am Ende irgendwie doch. Also es gilt uns genauso. Uns fehlt auch der Rat und manchmal ist auch kein Verstand bei uns. Und wenn wir weise wären, würden wir das beherzigen, würden an die Zukunft denken. Wir würden denken, wie sieht Gott das jetzt? Aber manchmal ist man wie vernagelt, oder? Habt ihr das schon mal erlebt? Dann geht man diesen Weg, weil man unbedingt will oder weil man an Gott nicht denkt, weil man ihn vergessen hat, zumindest zeitweilig. Und erst danach wird einem klar, was habe ich da gemacht? Und das ist der Unterschied. Dann wird mir klar, was habe ich da gemacht? Ich kann um Vergebung bitten. In Jesaja 1, Vers 10 können wir noch lesen, geht es auch so ähnlich. Ne? Und die Tochter Zion ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg. Also von der Pracht ist nichts mehr da. Alles weg. Wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld. Wachthäuschen im Gurkenfeld, auch schön. Mit Gurken werden bewacht. Ne? So schlimm ist es schon. Die werden geklaut. Wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr, der Herrscher, nicht einen Rest übrig gelassen. Aber er hat. So wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra geworden. Und der Herr macht dabei einen Unterschied, denn es ist sein Volk. Und er macht auch bei uns einen Unterschied, denn wir sind sein Volk. Er vergibt uns. Aber wir sollen damit nicht spielen. Er sagt, mein ist die Rache. Es wird immer als Beispiel genommen, wir sollen uns nicht rächen. Das sollen wir auch nicht. Wir werden ja auch davor gewarnt, dass wir selber Rache üben wollen. Aber der Herr nimmt es für sich in Anspruch. Und er sagt, ich werde nicht zulassen, dass mein Name verspottet wird. Der Herr wird sein Volk richten. Und seine Gerichte, das wissen wir, sind gut. Und über seine Knechte wird er sich erbarmen. Das ist dieses Hoffnungszeichen. Denn die seine Knechte sind, auch im Gericht, über denen wird das Gericht nicht bleiben. Aber er sagt, wo sind eure Götter? Wo ist der Fels, an dem ihr euch verborgen habt? Und dann, seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott ist neben mir. Versteht das doch endlich. Und das ist nicht nur, dass ihr keinen Schrein zu Hause haben sollt und noch eine kleine Figur und dort noch aus Sicherheitsgründen noch mal da auch ein Opfer gebt, weil ihr nicht so richtig wisst, wer Gott ist, sondern auch die Dinge, die dir in deinem Leben so wichtig sind, dass du auch im Zweifelsfall Gottes Gebote beiseite schiebst. Auch diese sind dein Gott und auch die, und da musst du auch verstehen, dass kein Gott neben Gott existieren kann und darf, aber auch nicht kann. Es gibt keinen weiteren Gott. Alles, was in deinem Leben, das können Möbel sein, Kleidung sein, das kann Videospiele sein, das kann sonst was sein. Unreinheit, Unzucht sein, überleg dir, was deine Schwachstelle ist. Und überlege dir, wie oft du Gott beiseite geschoben hast, um dem nachzugeben, deiner Schwachstelle zu frönen. Das ist dein Götze. Und Gott sagt, ich allein bin Gott. Und er sagt, ich kann zerschlagen und ich kann heilen und niemand kann aus meiner Hand erretten. Und das ist, wenn wir zurückgehen, das ist, was wir bedenken sollen über die Zukunft. Am Ende sind wir in Gottes Hand. 1. Samuel, der Herr tötet und macht lebendig, er stürzt ins Totenreich und er führt wieder herauf. Interessant übrigens, er führt auch wieder herauf. Hiob 5, siehe wohl dem Menschen, den Gott straft. Den Gott nicht einfach laufen lässt, den Gott straft. Darum verwirft die Züchtigung des Allmächtigen nicht, denn er verwundet und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Und Hosea 6, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns verwundet, er wird auch wieder verbinden. Wir dürfen aber nicht vergessen, warum der Herr zerrissen hat. Das macht er nicht einfach so. Und dann lesen wir weiter in Vers 40, denn ich hebe meine Hand zum Himmel und empor und sage, ich lebe ewig. Und zwar er allein. Jubelt ihr Heiden, Vers 43, seinem Volke zu. Also wir sind die Heiden, die Heidenchristen, die auch Gott kennen, die nach Gott fragen. Jubelt seinem Volk zu. Denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten, aber sein Land und sein Volk wird er entsündigen. Sie werden entsündigt werden. Sein Volk geht einen sündigen Weg, aber er wird sie entsündigen. Und nicht nur Israel hat darum Grund zur Freude, sondern alle Heiden, die den Herrn lieben. Warum sonst sind wir aufgefordert, uns zu freuen und zu jubeln? Auch hier springen wir nochmal in Römer 15. Dort steht geschrieben, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Und wiederum spricht er, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum lobet den Herrn alle Heiden, preiset ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird aus der Wurzel Jesses sprossen, der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Und natürlich, wir sitzen ja hier, weil wir an Gott glauben, weil wir Jesus Jünger sein wollen. Weil wir haben seines Todes gedacht für uns. Aber ich finde es immer wieder so bemerkenswert und so tröstlich, dass das Alte Testament, das hier adressiert war an die Juden, an die Israeliten, dass da schon steht, und die Heiden werden auch an mich glauben eines Tages. Und sie werden mit euch ein Volk sein. Das ist nichts Neues. Es ist nichts Revolutionäres, was Jesus da gepredigt hat und nichts, wo man nicht hätte rechnen müssen. Es war lange vorher angekündigt. Auch die Heiden, auch wir. Und dann hat Mose eben dieses Lied zu Ende vorgetragen und ermahnt sie nochmal, nehmt das zu Herzen. Ich weiß, ihr werdet abwehr geraten, aber nehmt das doch zu Herzen. Befehlt es euren Kindern an und achtet darauf, dass sie das Gesetz doch befolgen. Denn es ist kein leeres Wort für euch, Vers 47, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr euer Leben verlängern in dem Lande, dahin ihr über den Jordan geht, um es einzunehmen. Also ein letztes Flehen, haltet euch doch daran. Und das Leben, das Wort ist Leben für euch. Das erinnert ein bisschen an die Versuchung Jesu in der Wüste, ne, wo der Satan sagt, hier, lass doch durch den Stein doch Brot werden, wenn du Hunger hast. Ne? Du bist doch Gottes Sohn. Und er antwortet, Matthäus, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das ist Leben. Und er zitiert hier 5. Buch Mose wiederum. Da steht dann, er tat es, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von all dem lebt, was aus dem Munde des Herrn hervorgeht. Da ist Leben. Und zwar dauerhaftes Leben. Wir werden essen, damit wir nicht verhungern. Aber wir müssen erneut essen. Das Leben haben wir durch Gottes Wort. Da hat Mose seinen letzten großen Auftritt gehabt, hat dieses Lied vorgetragen, hat sie ermahnt, ein letztes Mal, der vorher das ganze Gesetz nochmal ausgelegt, vorgelegt, eine Geschichte ihnen gehalten, was dann gewesen ist. Und dann lesen wir in Vers 48, und der Herr redete mit Mose an demselben Tag. Es gab keine Atempause. An demselben Tag. Ich stelle mir das so vor, er hat sein Lied beendet und geht in sein Zelt zurück. Vielleicht. Und der Herr redete am selben Tag und sprach, steige auf dieses Gebirge, Abarim, auf den Berg Nebo. Und beschaue das Land Kanaan, das ich den Kindern Israel zum Eigentum geben werde. Und dann sollst du sterben auf dem Berge. Eben noch der Gottes Wort verkündigt hat und sie gewarnt hat, ermahnt hat, ihnen aber Hoffnung gegeben hat für die spätere Zeiten. Und dann sagt der Herr so, und heute, oder wenn du angekommen bist, ich weiß ja nicht, wie lange der Marsch noch dauerte, wirst du sterben. Mach dich auf. Denn er sagt, ihr habt euch versündigt, du und dein Bruder, ihr habt mich nicht geheiligt beim Haderwasser. Es blieb unvergessen. Zuvor im 4. Buch Mose haben wir gelesen, nimm aber Aaron, da war ja Aarons Zeit abgelaufen, nimm Aaron und seinen Sohn Eleazar und führe sie auf den Berg Hor und zieh Aaron seine Kleider aus und lege sie seinem Sohn Eleazar an und Aaron soll da selbst zu seinem Volk versammelt werden und sterben. Und ein paar Verse weiter und Aaron starb da selbst oben auf dem Berg und Mose und Eleazar stiegen vom Berg hinab und dann wurde Aaron betrauert. Und sagte Gott noch zu Mose, denn du wirst das Land vor dir zwar sehen, aber du sollst nicht in das Land hineinkommen, das ich den Kindern Israel gebe. Und das, ich kenne ich das, aber es ist immer so ein bisschen ambivalent für mich, wie ich das so finde, was das in mir auslöst. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, Mensch, Mose hat so viel getan, warum hat Gott ihn nicht einfach doch mitgehen lassen. Und dann war aber gerade Mose in dieser herausgehobenen Stellung, der Gott ja auch so gut kannte. Und trotzdem hat er sich dazu hinreißen lassen, Gottes Befehl nicht auszuführen. So ungefähr, also abzuweichen. Und dann sagt er, komm zu mir und du wirst sterben. Und wenn wir sehr verwurzelt sind in der Erde, auf der Erde, dann macht uns das ja Angst, wenn wir wissen, dass wir sterben sollen. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, wenn Gott zu dir sagt, triff mich morgen um diese Zeit da auf dem Feld und dann wirst du sterben. Ich denke, dann gehen wir. Wenn Gott sagt, die Zeit ist um. Also es hat auch etwas, einfach in der Gegenwart Gottes zu sterben, das zu wissen und zu sagen, morgen ist es oder wann immer du ankommst dort, ist es soweit. Es ist irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, eine merkwürdige Vorstellung, weil wir wissen ja normalerweise im Normalfall nicht, wann wir sterben werden. Aber diese beiden wussten es. Sie wurden gerufen und sie kamen und sagten, ja Herr, wir kommen jetzt zu dir. Das Kapitel ist zu Ende, aber ich möchte nicht das Kapitel 34 unbeachtet lassen, dort wo Mose eben stirbt, gerade wo wir darüber sprechen. Mose geht also auf dieses Gebirge, auf den Berg Nebo und der Herr zeigt ihm das ganze Land. Er darf also noch einmal um sich schauen und sieht das gute Land, in dem die Kinder Israel gehen werden. Also er weiß, dass sie in ein gutes Land gehen werden. Er kann es von Ferne sehen. Und Gott sagt, das ist das Land, das ich ihnen versprochen habe. Und was ich geschworen habe, Jakob geschworen habe, du sollst es haben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. Und so starb Mose, steht dann da. Und der Herr begrub ihn selbst. Niemand war da, Mose war alleine. Der Herr begrub ihn selbst. Und wir lesen noch, seine Augen waren nicht dunkel geworden. Mose war ja 120 Jahre alt. Seine Augen waren nicht dunkel geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Gott hat ihn bis zuletzt stark und leistungsfähig erhalten. Und ich erinnere es ja mit 50 schon durch. Ne? Aber Mose war mit 120 noch fit. So genauso wie die Israeliten die Kleidung nicht von den Leib fielen in den 40 Jahren. Mose war fit und stark. Er starb sozusagen nicht als alter Greis, sondern er starb in der Stärke seiner Kraft. Und Gott nahm ihn zu sich. Und sein letztes bisschen, was er, seine letzte Zeit auf Erden war, in der Gegenwart Gottes. Und die Israeliten beweihten ihn. Und dann lesen wir noch, Gott lässt das nicht so stehen. Ja, er durfte nicht ins Land. Wir lesen noch, und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hatte, er hätte von Angesicht zu Angesicht. Da lesen wir auch, das wie im zweiten Buch Mose, da lesen wir, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und das ist ein, wie soll ich sagen, ein letztes Ehrenzeichen. Nicht nur, dass so, es ist damit endet, dass Mose einfach nicht ins Land durfte, weil er einmal versagt hat, sondern der Herr stehen lässt, also noch schreiben lässt, wie wichtig, wie besonders Mose war, trotz allem. Und dieses Kapitel 32, das zeigt erstens zeugt von der Größe Gottes. In dem Lied, das Mose vorträgt, und sagt, ich bin alleine Gott und niemand kann neben mir Gott sein. Alle anderen Dinge, die ihr anbetet, sind tote Götzen und sie bringen euch Verderben. Zeigt also auch die Eifersucht und den Zorn Gottes, den wir ja immer wieder reizen durch unseren Ungehorsam und durch unseren Götzendienst. Weil wir sehen auch die Güte Gottes, wie er Mitleid und Liebe hat zu seinem starrsinnigen Volk, damals und heute. Wir sind fernab davon, gehorsam zu sein. Aber damals wie heute liebt er sein Volk. Und er liebte die Heidenvölker, die nicht vergessen waren, weder im Alten noch im Neuen Testament. Und dadurch, dass er die Heidenvölker ebenfalls liebte, dürfen wir heute überhaupt dazugehören. Von Haus aus, von der Abstammung her, wäre das ja ausgeschlossen. Aber weil es eben nicht auf Abraham und seinen biologischen Samen begrenzt wurde, dürfen wir dazugehören. Er hat auch an dich und mich gedacht. Wir sehen, wie seine Liebe aber auch Konsequenzen hat, auch mit dem Einzelnen. Mose durfte nicht ins Land, weil er ungehorsam war. Diese Strafe war ausgesprochen, sie blieb. Was Gott sagt, das bleibt. Aber Mose musste nicht alleine sterben, sondern in der Gegenwart Gottes durfte er gehen. Und Gott hat ihn geehrt. Für alle Zeiten steht das geschrieben. Und auch, also nicht nur für das Volk ist es so, sondern auch für den Einzelnen, für uns heute ist es so. Er redet nicht von Angesicht zu Angesicht mit mir. Ich weiß nicht, ob er mit dir so redet, mit mir nicht. Leider. Mose wurde als Ausnahme genannt. Wir brauchen noch nicht eifersüchtig sein. Aber diese Liebe, dass er auch im Kleinen die Dinge, die uns betrüben, sieht und auch durchaus wegnimmt, uns auch im Kleinen hilft, wo man sagt, ist ja nicht nötig. War das für den Heilsplan nötig, dass Mose noch das Land sehen durfte? Hätte nicht Mose in seinem Zelt irgendwie sterben können? Weil Gott wollte zeigen, wie sehr er Mose liebt und schätzt. Und wie er sich auch um den Einzelnen kümmert. Um die einzelnen kleinen Bedürfnisse. So wie ein Vater sich auch um die kleinen Bedürfnisse seiner Kinder kümmert. Nicht nur darum, dass sie überleben und dass sie groß werden, sondern dass sie auch, was sie sich von Herzen wünschen oder wovor sie sich fürchten, obwohl es keinen Grund zur Furcht gibt. Dass sie nachts vielleicht mal ins Bett kommen, zu den Eltern, weil sie schlecht geschlafen haben. Dann sagt der Vater normalerweise nicht, hinaus, du hast doch dein Bett. Na, klar, wir versuchen das ihnen abzugewöhnen, aber so nur nicht. Aber wir haben doch Verständnis, wenn ein Kind einen Albtraum hatte. Und sagen nicht, was willst du, du hast doch ein Bett zum Schlafen und ein Dach über dem Kopf. Das ist nur irrational, du Dreijähriger, geh. Sondern wir sagen, okay, dann komm. Du brauchst Nähe, du bekommst Nähe. Und so Gott auch zu uns. Er will uns beistehen, dass wir bis zum Ende durchhalten, was nötig ist, um gerettet zu sein. Um zu ihm zu kommen. Aber auch auf dem Weg will er die kleinen Dinge, die uns betrüben und die uns erfreuen, beachten. Das hat mal einer gesagt, ich weiß nicht, was war das, eine Familie, die hatten in dem Moment nicht viel Geld oder ich weiß es nicht, aber sie mochten sehr gerne Käse oder Fisch, ich frage mich, ich weiß es nicht mehr. Und sie hatten bedauert, dass sie jetzt kein Geld dafür hatten, dass sie das hätten sich gerne gekauft. Und irgendjemand hat aus dem Nichts heraus, hat ihnen das gebracht. Ich habe an euch gedacht, bitteschön. Das hat er ja nicht von sich getan, sondern Gott hat ihn dazu bewegt, das zu tun. Fahren die jetzt zur Hölle ohne Käse? Doch nicht. Aber dieses kleine Bedürfnis, diese kleine Freude, wollte Gott ihnen machen. Ihnen zu zeigen, ich denke an euch, ich bin da. Auch im ganz Kleinen bin ich da. Gott meint es gut, immer. Mit dir und mit mir. Und dafür können wir ihm danken. Amen.